klick, klack, flun, schlick, tan, hell, fuli, pik, snap.
Du mich auch.
Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Le Brunch am 10. November 2024.
So, das musste raus. Warum hast du recht behalten? Warum?
Woran? Womit?
Ich hab letzte Woche gedacht, nein, du laberst doch nur Quatsch. Nächste Woche sitzen wir hier und dann kann ich sagen, haha, told you so, du hast nicht recht behalten. Und ich möchte nur noch schreien. Du bist schuld.
Ich bin schuld. Ich
rausgeschrien im letzten
Ich wollte Podcast. Euch sanft vorbereiten für das, was da kommt. Aber Nein. Wir sind ja da. Games, Croissants und Liebe bleiben für euren Eskapismus. Und jemand von euch muss auch nochmal Eskapismus sagen, damit das Ritual vollzogen ist.
Das ist wie Beetlejuice, genau. Wenn ihr zweimal, dreimal Eskapismus im Spiegel sagt, dann startet eine neue Inside Moin Folge. Genau.
Yeah.
Sehr gut.
Yes. Das ist doch gut.
Die PlayStation 5 Pro ist auch da. Das war Folge 3500. Das ist aber eine große Ehre für Sony, dass sie diese Episodennummer abbekommen haben. Normalerweise wäre sie für diesen Brunch vorher bestimmt gewesen. Aber wir hatten in der letzten Woche 4 Folgen. Inside Moin, einmal zum Alan Wake 2 DLC. Da geht ihr beiden ganz schön in die Tiefe.
In den Nachschlag.
In den Nachschlag. Dann gab es Le Buffet und Wer hat den Gürtel? Natürlich, immer wie immer zum Monatsende. Und ebenfalls online gegangen ist der PlayStation 5 Pro Review Cast, unter anderem mit Sönke Siemens.
Genau, lange nicht mehr bei uns zu Gast gewesen, auch im Urgestein der Szene. Und wir haben uns, ja, wir hatten ja nicht lange Zeit, die PS5 anzuschauen. Wir reden ja gleich auch noch mal ein bisschen drüber, aber die ausführlichere Besprechung findet ihr dann in dem eigenen Cast. Genau.
Nochmal der Hinweis zur Verlosung: The Legend of Zelda Echoes of Wisdom läuft noch. Alles, was ihr tun müsst, ist uns zu unterstützen auf steadyhq.com/insatmoin oder patreon.com/insatmoin. Dann kommt ihr in die engere Auswahl für dieses wunderbare Zelda-Abenteuer mit der Prinzessin als Hauptfigur.
Genau, wie immer das Los entscheidet. Alle, die uns unterstützen, sind im Lostopf und dann lassen wir Random Org eine Nummer ziehen und diejenige oder derjenige wird dann kontaktiert von uns und dann können wir die Adresse an die PR weitergeben.
Du konntest deine Moderation gar nicht zu Ende moderieren, lieber Michi.
Nee,
du
hast das noch gar nicht vorgegeben.
Ganz am Anfang, als hier Manu reingeschrien hat.
Ja, genau.
Und ich wollte dich unter anderem begrüßen. Hallo, liebe Anne.
Jetzt muss Anne schreien, natürlich. Ich schreie erst, wenn ich aufgerufen werde.
Ja, genau.
Ja, verrückte Woche. Ist so, aber man kann ja nur, ich finde das eigentlich ganz schön, die vielen Aufrufe, die jetzt kommen, halt weitermachen im persönlichen Kontext, das Leben genießen, was Gutes für andere tun, dann wird das schon. Das, was, ja. Ich meine, wir hatten sowieso keinen Einfluss darauf, wie die da wählen.
Nein,
wir haben nur Einfluss, wie es jetzt hier dann weitergeht.
Wir haben ja hier unseren eigenen Bullshit, den wir regeln müssen.
Ja.
Wer weiß, ob im Januar schon oder im März, das wissen wir jetzt noch nicht.
März, oh Gott.
Ja. Schade, dass im März nicht die Bäume ausschlagen, sondern erst im Mai. Nun.
Ich habe eine Frage kurz noch, bevor wir hier in die Games starten dieser Woche. Yes. Unter anderem, das lese ich gar nicht vor, es sind so verrückte Auswüchse der Gaming-Industrie, da lasst euch mal überraschen, worüber wir heute sprechen. Aber erst wollte ich euch noch fragen, habt ihr das eigentlich auch, wenn ihr gerade ein Spiel neu reinbekommen habt und da auch Lust drauf habt und das spielen wollt, dass dann nichts anderes mehr angemacht wird, bis das heruntergeladen ist? Mir ist das jetzt 2-3 Mal aufgefallen, also als zum Beispiel Dragon Age The Veilguard runtergeladen wurde. Und dann gucke ich auf diesen blöden Download-Balken oder ein Update und sowas und erst mache ich wieder irgendwie was, wenn das wirklich passiert. Aber ich könnte alles machen. Der Pile of Shame ist ja nun groß genug. Ich könnte ja auch irgendein Spiel auf Steam nebenbei starten, aber ich warte, bis dieser Download-Balken fertig ist und ich dann das, was ich halt spielen wollte, spiele. Und ich, also es muss sich unheimlich viel Zeit inzwischen angehäuft haben, in diesen Wartemomenten, wo mein Gaming-Leben sozusagen irgendwie auf Slow-Motion geschaltet wird und ich nicht mehr weitermache, bis ich dieses Neue oder das, was ich mir vorgenommen habe, spiele. Könnt ihr euch auf mehrere Sachen gleichzeitig da so fokussieren?
Ja, voll. Ja, hä, ich spiele locker was anderes, wenn gerade irgendwas runterlädt. Vor allem ja auf der PS5 sowieso. Es ist natürlich einfacher und schneller, wenn man die PS5 in Ruhemodus schickt, solange man was runterlädt.
Ja, Konsole ist für mich auch was anderes. Ich meine jetzt speziell am PC.
Ja, wenn am PC musst du es ja sogar extra einstellen. Wenn du bei Steam was ein anderes startest während des Downloads, dann halten die ja an, wenn du es nicht in den Options freischaltest. Das ist ja klar. Aber ich mache dann halt währenddessen, schneide ich Podcast oder so.
Ja, irgendwas.
Also ich schaue dann nicht den Ladebalken an.
Essen
garantiert nicht.
Zum Beispiel.
Ja, genau.
Das mache ich auch nicht. Ich gucke halt dann irgendwie YouTube-Videos oder bereite mir auf was vor. Das schon. Aber ich mache halt irgendwie kein anderes Spiel an. Weil ich mich ja so auf das freue, was ich spielen wollte. Und da denke ich dann immer zurück an die schönen Zeiten von früher, als es keine Downloads gab, sondern man halt einfach die andere Cartridge genommen hat und reingeschickt.
Aber die Downloads sind doch inzwischen auch so schnell, oder?
Ja, kein schnelles Internet.
Nein, ich wollte das gar nicht dissend schreiben. Wenn ich jetzt nicht gerade Call of Duty mit 150 Gigabyte runterlade, also meistens, wenn jetzt ein Steam-Code kommt oder so und ich gebe den ein und dann sehe ich den Ladebalken, dann ist der schon relativ zügig ja. Da ist ja nicht mehr so viel Zeitverschwendung, oder? Also selbst 20 Gigabyte oder so.
Also ich habe 50 Mbit, damit dauert Dragon Age The Veilguard halt mal 7 Stunden, bis der Download fertig ist. Und dann dachte ich mir, ich könnte aber auch ja Planet Coaster 2 angucken. Ach nee, Moment, das muss ich auch noch runterladen. Das sind auch 30 Gigabyte. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich Dragon Age pausiere und dann Planet Coaster einschiebe, weil das könnte ich dann ja wenigstens schon spielen, während Dragon Age noch weiter runterlädt. Furchtbar. Und am Ende habe ich doch nur die ersten 2 Stunden, als es dann endlich fertig war, im Charaktereditor von Dragon Age gehangen. Aber da kommen wir später zu.
Oh Mann.
Na gut. Auf der PlayStation 5 Pro wäre das nicht passiert. Ach doch.
Das hat sich überhaupt nicht wie eine neue Konsole angefühlt. Der Einrichtungsprozess war super easy, super schnell. Einfach zack, da ich ja eh fast alle Spiele digital habe, hatte ich ja auch das Problem nicht mit irgendwie, oh, jetzt kann ich das Spiel nicht spielen, weil ich die Disc nicht habe. Also ich habe auch kein Laufwerk, aber habe auch auf der PS5 so gut wie keine Discs-Versionen, weil die Publisher eh nur noch Keys schicken. Ist halt so. Aber ein kurzer Tipp an der Stelle, was Turbo gerade bei uns im Discord geschrieben hat. Er hat einfach alles auf seiner SSD von der PS5 raus und in die PS5 Pro rein und dann geht's nahtlos weiter. Also das geht zum Beispiel ganz gut. Einfach die SSD nutzen, wenn man beide Konsolen hat.
Erzähl doch mal, wir haben ja den großen Cast, aber vielleicht für alle, die jetzt hier sich auf den Brunch beschränken wollen, deine Top 3 Moments bisher mit der PlayStation 5 Pro. Wo hat sie dich überzeugt und wo hast du dir vielleicht mehr erwartet?
Also Highlight natürlich Horizon Zero Dawn. Wahrscheinlich mit das schönste Spiel, was eine Konsole je gesehen hat.
Das Remake jetzt oder meinst du Forbidden West?
Das Horizon Forbidden West, genau.
Okay, den zweiten Teil.
Ja. Unfassbar gute Performance, Optimierung, läuft flüssiger denn je. Dann tatsächlich Final Fantasy VII Rebirth ist deutlich flüssiger, hübscher geworden. Jetzt halt auch wirklich in hübsch mit 60 Frames. Das waren so, denke ich, die zwei Highlights. Was ich selber noch nicht ausprobiert habe, habe ich jetzt gerade noch runtergeladen, ist Stellar Blade. Das soll wohl irgendwie einen deutlichen Schönheitsfaktor dazu bekommen haben. Alan Wake habe ich am PC gespielt, deswegen hatte ich den Vergleich nicht. Was habe ich noch ausprobiert? Also das waren so die zwei Highlights, wo ich wirklich gesehen habe, da ist ein deutlicher Boost drin. God of War sah ja eh auch schon fantastisch aus. Da merkt man es nicht so krass, dass da jetzt halt das irgendwie ein bisschen flüssiger und schöner läuft. Generell muss ich sagen, ist es schon ein bisschen underwhelming, so die PS5 Pro Experience, wenn man halt schon eine PS5 hat und wenn man auf dem PC halt auch schon viel spielt. Also wenn man gar keinen PC-Vergleich hat und gar kein RTX-Grafikkarten-Feeling hat, so, dann ist es schon spürbar, dass man jetzt halt auf einmal Raytracing wahrnimmt oder sieht oder so auch. Ja? Also gerade bei Alan Wake sieht man sich jetzt halt im Spiegel und solche Geschichten. Klar fällt es dann mehr auf. Bei Spider-Man hatte man das Gefühl ja auch schon, indem man es halt hin und her wechselt, aber keiner will ja Spider-Man mit 30 Frames spielen. Jetzt hast du halt wirklich Raytracing und 60 Frames. Das ist halt spürbar, aber die große Überraschung ist die Konsole halt wirklich nicht. Das war aber auch nicht zu erwarten. Also ich hatte auch nicht die Erwartungshaltung, dass mich das jetzt wegbläst. Es ist halt einfach ein kleiner Boost. Ein bisschen mehr erwartet hatte ich tatsächlich so von wie bei der PS4 Pro, dass man auf einmal auch die alten Spiele deutlich hübscher sieht oder die einen deutlichen Boost bekommen. Also was ich jetzt halt gut finde, das hätte die PS5 halt von Anfang an haben sollen, ist halt Quality-Modus mit 60 Frames. Also das wäre eigentlich, finde ich, das Ziel gewesen. Die PS5 Pro ist jetzt ja einigermaßen da angekommen, dass man halt jetzt beides hat. aber auch noch nicht bei allen Spielen. Also die CPU ist ja immer noch die gleiche. Da gibt es immer noch Nadelöhre. Genau. Baldur's Gate 3 zum Beispiel läuft auch nicht flüssig mit 60 Frames. Also das Nadelöhr ist nach wie vor da und im Vergleich zum PC hinkt sie halt leider immer noch hinterher.
Diese Kompromisslosigkeit, die habe ich auch vermisst. Also du hast Alan Wake angesprochen, da sind jetzt die Spiegelungen in den Spiegeln schöner. Aber selbst da kann ich noch diese Artefakte zum Beispiel drumherum erkennen. Es sieht immer noch nicht so gut aus wie auf einem absoluten High-End-PC, Alan Wake 2 zum Beispiel. Das ist
natürlich auch schwierig, natürlich, aber ja.
Absolut, ich will nur die Erwartungen zum Beispiel da zurechtrücken, dass er auch da noch flimmernde Schatten sieht oder Jaggies oder nicht volle 4K-Auflösung. Also es wird immer noch überall geguckt, in jede Momentaufnahme ist quasi unterschiedlich, wie jetzt die Grafikqualität rüberkommt. Hm. Mein absoluter Top-Moment bisher war Gran Turismo 7 mit PlayStation VR 2. Das macht einen riesigen Sprung, was Framerate angeht und was auch die Auflösung angeht und das sieht man sofort. Also das ist der meiner Meinung nach stärkste Upgrade-Moment, den man mitkriegt. Die Screenshots, die jetzt in 8K bis zu 8K gerendert werden, wenn du sie speicherst. Das sieht schon auch cool aus und da sieht man natürlich einen Unterschied. Das ist natürlich ein absolutes Gimmick. Und ansonsten finde ich einfach es gibt halt kein einziges Spiel, was einem vorkommt wie The Last of Us damals, The Last of Us 2 war es, glaube ich, auf der PlayStation 4 normal und dann der Vergleich zur PlayStation 4 Pro. Also während sich die PS4 zurechtgebrüllt hat und aus allen Lüftern auf 500% geblasen hat und trotzdem alles nur so 26 bis 30 FPS lief, war ja die PS4 Pro dagegen so eigentlich still und leise und keine Ladezeiten und also im Vergleich wirklich kurze Ladezeiten, kam mit dem Spiel halt wirklich so zurecht, wie man sich eine Hardware vorstellt, die dafür gedacht war. Und sowas existiert jetzt hier einfach nicht. Ja. Das heißt ja schon, ich will ja damit ja auch nicht sagen, das war gut, wie das damals war mit The Last of Us, das fand ich eigentlich scheiße, dass ein Spiel halt auf die exklusive kleine Pro-Variante optimiert war. Aber das hat einem wenigstens einen guten Grund direkt oder ein gutes Gefühl gegeben, wenn man sie gekauft hat auf eine Art.
Ja, ich bin, habe ich mir auch gerade Gedanken drüber gemacht, während ihr euch unterhalten habt. Ich bin auch immer noch in diesem Lager, wo ich es einfach nicht einsehe, mir eine PS5 Pro zu kaufen. So, weil ich weiß noch, als ich die 4 Pro bekommen habe und wir haben alle gelacht und gesagt, die sieht aus wie ein Big Mac. Und fanden die aber dann doch im Endeffekt sinnvoll, weil man ja wirklich krass die Unterschiede gemerkt hat. Ja. Also die waren ja so offensichtlich, dass man sich dann doch gefreut hat und gedacht hat, Mensch, da habe ich wenigstens was für das Geld, was ich oben drauf schmeiße, bekommen.
Und man hat so ein bisschen so einen Sneak Peek zur Next Gen bekommen.
Genau, und jetzt sehe ich halt diesen Vorteil nicht und ich glaube, ganz viele andere Leute sehen den auch nicht, beziehungsweise die werden jetzt natürlich ganz genau auf die Reviewer gucken und hören oder zuschauen, was die zu sagen haben und ob die das empfehlen werden, weil also für mich von meinem Verständnis und ich bin nicht sehr technisch versiert. Ich spiele einfach gerne Videospiele. Von Technik habe ich leider sehr wenig Ahnung. Mein Laienauge sagt einfach, wo ist der Unterschied? So.
Why also should I? Im direkten Vergleich, wenn du dir halt diese Arbeit machst, The Last of Us 2 oder halt auch Forbidden West, links und rechts laufen zu lassen, siehst du halt, du hast auf der Pro mehr Sichtweite, schönere Schatten und höhere Auflösung und schnellere, meistens 60 Bilder pro Sekunde, obwohl es dann schöner aussieht. Hm. Aber wenn du jetzt dieses Spiel spielst, macht es nicht ein bisschen mehr Spaß oder weniger auf der einen oder anderen Konsole?
Was? Wieso? Der Spaß wird doch in FPS bemessen. Nee, also das ist wirklich krass. Da gebe ich dir absolut recht, Anne. Man merkt den Unterschied so gut wie gar nicht. Wenn man dann versucht, drauf zu achten, merkst du natürlich schon, also bei sowas wie Spider-Man, also bei den typischen, speziell für die PS5 gemachten Spiele, Horizon und Spider-Man zum Beispiel, da merkst du, die holen wirklich alles aus der Hardware raus. Also sie waren ja so am Limit, dass sie halt zwischen 30 FPS und Raytracing hin und her schalten mussten, weil die PS5 nicht mehr hergegeben hat. Und das merkst du schon deutlich. Also Raytracing bei Spider-Man mit den ganzen Hochhäuserschluchten, dann hängst du da und du schwingst und du merkst den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS extrem bei diesem Spiel. Und dann siehst du halt auch das Raytracing extrem. Also das ist halt so ein Paradebeispiel, wo du es wirklich merkst. Ich finde schon, das macht mehr Spaß, wenn das Spiel besser aussieht. Also bei Spider-Man wirkt es einfach glaubhafter, wenn es flüssiger ist und sich die Sachen in den Häusern spiegeln. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es mehr Spaß macht, aber es ist ein besseres Erlebnis. So.
Hm. Ich finde es ein bisschen auch mehr gut. Immersion.
Ja. Genau. Und deswegen finde ich schon, dass es da offensichtlich ist. Bei Horizon Forbidden West merkt man es auch. Es sieht so viel mehr nach einem PC-Spiel aus. Also es ist wirklich die am nächsten PC-Erfahrung von einem High-End-Gerät, was du da haben kannst auf einer Konsole. Also besser sieht ein Spiel wirklich, kann ein Spiel fast nicht aussehen. Von dem Detailgrad, wie die Haare wippen, wie flüssig das jetzt auch ist in den Kämpfen, die ganzen Details auf den Klamotten und so. Das ist wirklich beeindruckend, was die da jetzt rausholen und eben halt nicht mehr in 30 FPS. Bei den zwei Spielen finde ich, merkt man es enorm. Wenn du dann bei F1, habe ich jetzt gestern noch mal angeschaut.
Aber weil die ganz kurz, beide Spiele laufen ja, es ist halt die Raytracing-Geschichte, ne? Genau. Wenn man da so viel Wert drauf legt. Und Raytracing ist halt in den meisten Momenten eigentlich nur ein Müh mehr an Immersion, nicht richtig krass viel. Das kommt immer drauf an. Also Raytracing in Cyberpunk, wenn es dann so ganz komplett, da hatten wir ja mal vor 10, 11 Episoden drüber gesprochen, es gibt die Momente, die Spiele, wo Raytracing wirklich ein Gamechanger ist, aber die sind eigentlich nur auf dem PC so richtig spielbar bisher, wo halt wirklich alles damit berechnet wird. Spider-Man, gebe ich dir recht, das mit den Hochhäusern ist halt ein Beispiel. Da wäre ich jetzt auch in dem Camp, wo ich sage, na, das ist schon schöner, wenn er sich halt alles richtig spiegelt und nicht irgendwie irgendein Hochhaus da drin ist, wenn man mal guckt, was jetzt hinter einem
genau.
ist.
Genau. Aber der größte Gewinn ist einfach wirklich, dass jetzt halt alle Spiele flüssig in 60 FPS laufen sollten nach den Patches, die jetzt auch kommen, dass die PS5 Pro jetzt halt die Leistung hat, ist auch in der höchsten Auflösung, die Spiele dir halt anbieten, dann auch in zwischen 50 und 60 FPS zu haben. Also dass wir halt immer noch bei der PS5 ganz viele Spiele in 30 FPS haben, ist halt eigentlich auch nicht Next Gen. So.
Ja, gut.
Das ist ja echt ein Trade-off gewesen.
Das wird sich offensichtlich ja nie ändern, weil halt einfach 30 FPS für die große Majorität da draußen absolut ausreichend ist. Ansonsten wären ja auch nicht Nintendo-Spiele mit 30 FPS, also viele, jetzt mal von Mario Kart abgesehen. Ja. Und solange sich das nicht ändern, werden wir halt nie 60 FPS als Standard kriegen, weil immer du mit 30 FPS noch mehr an Details rausquetschen kannst. Na gut.
Ja. Also Kurzfazit, man braucht es nicht unbedingt, wenn man das Geld übrig hat und halt auf solche Detailverliebtheiten steht. Wenn man noch gar keine PS5 hat, würde ich schon sagen, tendenziell natürlich jetzt, würde ich sagen, eher zur PS5 Pro greifen, weil, naja, wenn man jetzt in eine PS5 investiert, dann schon.
Ja, aber 350 Euro kriegst du jetzt eine gebrauchte, sehr gute Zustand PlayStation 5 gegenüber 800.
800 natürlich. Ist viel Geld.
Das ist da kannst du dir zwei für kaufen quasi.
Ich habe heute mein Auto aus der Inspektion geholt, also nicht heute Sonntag, sondern heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, 900 Euro bezahlt, weil einiges ausgetauscht wurde. Und da stehe ich da und denke mir so, geil.
Ich habe eine PS5 geholt.
Ja, genau, da gibst du PS5 für. So. Meine Miete ist das.
Nein, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Preis ist viel zu hoch für die Konsole. Ich glaube aber auch nicht, dass der so schnell.
Halt auch für den Mehrwert einfach. Ja. Also ich wüsste nicht, was ich mir holen würde, wenn ich jetzt keine hätte. Und ich wüsste, ich könnte eine für 350 haben oder für 800 und sehe die Upgrades, die ich. Also wenn ich jetzt voll Fanat wäre auf Gran Turismo nur noch in VR spielen zum Beispiel, ja, dann ist das vielleicht ein Upgrade, das ich machen will. Dann habe ich aber auch schon 600 Euro für ein Headset ausgegeben, was nur vier Spiele hat, die richtig geil sind. Also das ist halt, klar gibt es Leute, für die das was ist, und für die meisten ist es meiner Meinung nach deutlich weniger was als die PS4 Pro. Da hat man viel mehr das Gefühl gehabt, ja, okay, kann schon verstehen. Ja, hab schon Bock drauf, dass das besser ist. Und hier ist es halt nice to have. Ist alles ja, okay.
Ja. Gut, wie gesagt, mehr dazu im Cast mit Sönke.
Du bist ja eh bei Bloodborne
hängen. Ich bin dann tatsächlich, ich habe dann gesehen, so ich wollte jetzt mal PS4-Spiele ausprobieren auf der PS5, weil das war ja auch der Boost-Modus bei der PS4, war ja auch richtig cool bei der Pro, wie die Spiele dann optimiert wurden. Und das ist jetzt ja hier auch so ein kleines Versprechen, was aber nicht wirklich ganz gehalten wird. Also die Spiele von der PS4 werden halt so ein bisschen hochskaliert. Und manche Spiele machen es besser, also gerade so Pixelspiele, Hollow Knight oder solche Geschichten. Da sind halt die Texturen sind ein bisschen schärfer und so. Das sieht schon gut aus, also macht schon was mit den Spielen. Ist jetzt aber nicht so ein krasser Boost, auch nicht wie bei der PS4 Pro zu spüren. Ich habe dann Bloodborne, halt den Klassiker, ausprobiert. Leider nicht in 60 FPS, also das kriegt die immer noch nicht hin. Das wäre natürlich jetzt der Traumpatch. Das wäre, glaube ich, für viele dann tatsächlich ein Grund, die PS5 Pro zu kaufen, wegen Bloodborne 60 FPS. Das scheint immer noch irgendwie andere technische Probleme zu haben. Warum sie das nicht tun? Ist, glaube ich, in der Engine begründet, habe ich mal irgendwo einen Artikel gelesen, dass es gar nicht so einfach ist. Also es wird nicht schneller dadurch, es sieht ein bisschen besser aus, würde ich sagen, also weil es halt einfach durch diese AI-Geschichte, durch die Hochskalierung halt ein bisschen glatter ist, also sieht immer noch gut aus, das Spiel, sieht natürlich ein bisschen besser aus als auf der PS4, vor allem merkt man es an den Menüs, also die Menüs sind gestochen scharf jetzt, nicht, dass das jetzt spielrelevant ist, aber da merkt man es halt am meisten, wenn du PS4-Spiele
auf einem 4K-Fernseher, ansonsten
ja, natürlich. Das ist ja klar. Also eine PS5 Pro ohne 4K-Fernseher macht natürlich sowieso gar keinen Sinn. Das ist ja Quatsch. Also dann brauchst du es ja auch gar nicht als Upgrade. Hey, ist doch wahr, oder? Also
es wäre cool, wenn es jetzt auch noch einen Modus geben würde für 1080p mit 240 FPS. Ja. Dann machst du halt da die PC-Monitore dran. Wäre doch total cool.
An der Stelle übrigens auch der 8K-Modus ist natürlich auch total Banane.
Ist halt also auch nur fürs Menü, genau. Und ja, halt aber, für die Screenshots bei manchen.
Aber ich habe auch bei Digital Foundry jetzt gehört, die 8K-Fernseher sind ja auch total rückläufig. Das hat sich ja überhaupt nicht durchgesetzt. Es bleibt 4K bleibt wohl der Standard jetzt, ja.
Ja.
Wird auch für auf der immer? Konsole jetzt nicht mehr beworben.
Naja, was heißt für immer? Für die nächsten 4-5 Jahre, ja.
Ja. Also witzigerweise ist auf der PS4 war doch noch so ein 8K-Sticker drauf. Auf der PS5, auf der normalen.
Weil sie es ausgeben können, genau.
Genau, weil es rausgeht. Und jetzt haben sie es auf der PS5 Pro-Packung, ist der 8K-Sticker nämlich nicht mehr drauf, weil sie es jetzt gar nicht mehr bewerben, weil es halt überhaupt sich nicht durchgesetzt hat. Deswegen. Genau, also Bloodborne hat jetzt gestochen scharfe Menüs. Das kann ich bestätigen.
Ja, übrigens, aber den gleichen Effekt kann man natürlich auch kriegen, wenn man jetzt schon einen Upscaler oder so hätte auf 4K und da seine PlayStation 4 reinlaufen lässt, wie ich das mit dem Retro-Tink zum Beispiel mache, der skaliert das halt auch super sauber hoch auf 4K.
Das machen die jetzt halt nativ.
Genau, quasi, das passiert jetzt quasi einfach nur so in der Konsole. Ja.
Ja. Ja, und das, was muss ich sagen, ich bin dann so ein bisschen hängen geblieben bei Bloodborne, hab's ja tatsächlich noch nie durchgespielt, also immer nur den Anfang kurz gespielt und habe jetzt gedacht, jetzt spiele ich mal ein bisschen. Jetzt, ja, habe ich damals halt, als Bloodborne rauskam, war ich noch überhaupt nicht im Souls-Game drin, hat mich überhaupt nicht gereizt und als es dann
Dann hast du jetzt noch alles vor dir, was so schön ist.
Ja, und habe dann ja die späteren Souls-Games dann auch lieben gelernt und Demon's Souls sieht auch richtig gut aus auf der PS5 Pro. Also ich meine, das sah ja auf der PS5 schon gut aus, das Remaster, das Remake.
Remake, ja.
Remake.
Sieht so gut aus, das Remake und jetzt natürlich noch mal ein bisschen besser, also das ist auch ein Highlight. Bloodborne habe ich jetzt erstmal Schwierigkeiten gehabt, um jetzt über das Spiel selber zu reden. Das ist ja schon deutlich anders, als was man bei Souls gelernt hat.
Ja, mehr Action, ne?
Ja.
Ja, und auch unfassbar toll komplexes Kampfsystem. Also diese ganzen Switches, die Stances, die unterschiedlichen Schlagtechniken und so, irre gut. Also ich wusste ja, dass es geil ist, aber ich bin natürlich, Souls Games, From Software Games sind ja so fiese Fallen. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, um diesen zweiten Checkpoint zu finden? Ich dachte, ich bin bescheuert. Diese zweite Laterne, weil das Spiel halt dir einfach nicht kommuniziert. Ich war halt gewohnt, dass man kurz vor einem Boss wieder einen Checkpoint hat, wo man irgendwie halt zurück in diesen Traum kann.
Ja.
Den gibt's ja nicht. Du musst ja ewig hinlaufen, bis ich dann irgendwann halt dann mal
zu dem Gascoin oder was? Meinst du den
der
zweiten?
Der erste auf der Brücke.
Ach so, der auf der Brücke, okay.
Der auf der Brücke, ich wusste ja, da kommt jetzt irgendwie ein Gegner oder so. Ja. Aber ich dachte halt, ja, kann ich denn nicht einen kürzeren Weg zu ihm finden? Das ist ja ein ewig langer Weg, wenn du am Anfang überall durch musst, bis du dann halt irgendwie eine Abkürzung findest, weil ich dieses Tor halt oben zu dem Checkpoint nicht gefunden habe.
Da, wo man dann die Leiter hoch und runter geht, ja.
Also das Startgebiet ist ja wirklich, wirklich knifflig, weil man ja auch keine Map hat. Man hat ja gar keine Orientierung. Man muss sich ja wirklich komplett alles selber orientieren. Richtig hart. Und dann braucht das Spiel ja auch eine Weile, bis du überhaupt leveln kannst. Also ich habe am Anfang halt nur die Ausrüstung kaufen können, weil das ja am Anfang noch gar nicht freigeschaltet ist, dass diese Tante da steht und so.
Das ist alles Tutorial, genau. Und
ich bin ja schon an der Startwaffe gescheitert. Das passiert sehr vielen, habe ich inzwischen auf Reddit nachgefunden. Ich bin halt mit der Handkeile, also mit der Faust, mit der Handschlagkante, der macht doch so einen Karateschlag am Anfang nur. Kannst du machen, habe ich halt diesen ersten Gegner erledigt und dann weiter. Und ich so, sag mal, es ist ja unfassbar schwer ohne Waffe. Wo gibt's denn hier Waffen? Und nach einer Stunde oder so halt kapiert, dass du erstmal die Waffe woanders kriegst, nämlich in diesem blöden Traum. Aber ich bin natürlich direkt aus dem Traum halt wieder raus und bin halt sofort wieder gespawnt. Ich bin halt überhaupt nicht erst hoch in das Haus.
Und welche hast du denn dann genommen?
Waffe rum. Das Beil.
Das Beil, ja, sehr gute Wahl.
Ja, habe ich auch gedacht, ja. So, das war meine erste Hürde. Dann habe ich ewig diesen Dings nicht gefunden. Und jetzt habe ich gerade kurz vor dem Podcast 5000, weiß ich, es sind ja nicht Seelen, was ist es, dieses Ding, natürlich bei dem Gascoin verloren, weil natürlich dir das Spiel gar keine Warnung gibt, dass jetzt ein Bossgegner kommt. Jo. Du rennst dir einfach in diesen Boss rein. Das ist sehr schön, ja. Super schön. Und richtig großer Fauxpas noch, ich habe irgendwie überlesen, wie man heilt. Und dann habe ich in der ersten Stunde, ich habe in der ersten Stunde die Taste für Heilen tatsächlich überlesen und habe dann immer die Pfeiltaste nach oben gedrückt zum Heilen. Mhm. Dann haut er sich ja auch diese Veil rein und dann sieht es ja so aus, als heilt er sich. Und ich dann so, hey, warum heilt denn der? Warum zieht der mir denn Energie ab? Weil das halt die Funktion ist, um Lebensenergie in diese Silberbullets umzuwandeln. Mhm. Und hab mich dann voll schwer getan, weil ich dachte, kann ich jetzt echt nur heilen, wenn ich Gegner wieder zurückkloppe? Man hat ja so einen kurzen Heilungsmoment.
Ja,
Perfect Parry machst, ja.
Bis ich dann echt nochmal nachgucken musste, dass einfach das Dreieck heilen ist. Keine Ahnung, warum das an mir vorbeiging. Also ganz
ich find's so geil.
Und sowas passiert mir immer bei From-Software-Spielen. Ich bin bei Elden Ring auch gleich am Anfang am allerersten Dings vorbeigelaufen, wo man da runterfällt und dann ist da gleich mal so ein Typ, der dir alles erklärt, bin ich einfach vorbeigerannt. Das mache ich irgendwie immer bei From Software Spielen. Die haben irgendwie eine Art Level Design zu machen, dass ich an Sachen vorbeirenne.
Interessant. Hatte ich tatsächlich alles nicht, aber ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass in offenen Spielen sowas natürlich dann auch passieren kann. Das ist ja auch genauso gewollt, wenn sie da halt nicht dich so an die Hand nehmen und zum Beispiel du eine Tür nicht aufkriegst, bevor du mit Charakter XY gesprochen hast, dann ist es eben so offen, dass es irgendwie auch so weitergeht.
Hey, Bloodborne ist echt mein liebstes Speedrun-Spiel zum Zugucken, wenn die so einen Boss-Rush machen oder so. Das ist so Hammer, Alter, wie die da durchhechten. So ohne Waffen, ohne Kleidung, alles. Und dann machen die erstmal ein paar Bosse, dann wird erstmal aufgerüstet und mit irgendwie 5 Millionen Seelen oder beziehungsweise Blood Echoes wird dann erstmal alles eingekauft und so. Und dann gehen die weiter und dann machen die ja auch noch irgendwelche komischen, die gehen ja noch nicht mal in der richtigen Reihenfolge, sondern die fangen ja mit viel schwierigeren Bossen noch an und so. Ey, ich finde das so faszinierend. Das war sehr lange mein Einschlaf-Ritual, dass ich einfach so ein Boss-Rush-Video angemacht habe.
Aber Anne, weißt du was? Du könntest das auch. Also bei Bloodborne kenne ich mich so gut aus.
Das ist Training.
Das ist nicht so viel Training, das ist ganz viel auswendig lernen vor allen Dingen.
Ja.
Also auch Manu als Tipp an dich, so wie in allen Souls-Spielen natürlich, ist es in Bloodborne auch so, du kannst halt an allem vorbeirennen.
Ja,
es ist nicht so, dass du irgendwas bekämpfen musst, um weiterzukommen. Du kannst überall einfach vorbeisprinten und musst dir halt den Weg quasi auswendig lernen, wo du nicht getroffen wirst und rennst dann eigentlich nur von Boss zu Boss. Das ist das Erste. Und das Zweite, jeder Boss, gerade in Bloodborne, hat halt eine super simpel Strategie, weswegen es ja auch Leute mit der Tanzmatte schaffen, das durchzuspielen, wo du einfach immer nur Sidesteps machst, im richtigen Moment einmal ausweichst und dann zweimal zuschlägst und das machst du halt einfach dann ewig, dann dauert der Kampf halt sehr lange, aber es ist nicht schwer, ihn zu schaffen.
Ich fand die Bosse jetzt im Vergleich auch, also die zwei, die ich bis jetzt gesehen habe, und auch die Standardgegner, man hat ja auch sehr viel mehr Heilung. Also das ist ja auch ein großer Unterschied, dass man ja nicht irgendwie auf 3 Heilungen oder so begrenzt ist. Man kann da ja wahnsinnig oft heilen bei Bloodborne, wenn man die
ich glaube, 9-mal, ne?
Öfter, glaube ich, sogar, oder?
Kann sein, dass es dann noch mehr wird, ja.
Aber die Bosse sind schon sehr RNG-abhängig. Also es kommt drauf an, welchen Boss. Es gibt da so ein, zwei, die sind sehr berüchtigt dafür, total unberechenbar zu sein. Die haben so viele Pattern, dass du wirklich immer darauf achten musst, so, okay, mit welcher Attacke fangen die an und welche folgt danach? Und daraus kannst du dann irgendwann ableiten, so, okay, jetzt wird er wahrscheinlich das machen. Also RNG ist schon hoch.
Wie ist es denn mit Gascoin dir jetzt ergangen?
Ja, da muss ich jetzt ja gerade aufhören. Ich habe jetzt okay, die 5K verloren und jetzt musste ich zum Cast. Jetzt war ich auch gefrustet,
danach,
weil der Weg so lang ist.
Zu dem danach
Weg. Kommt. Ja, muss halt durchlaufen. Der Weg ist als einziger sehr, sehr, sehr lang. Das steht, da gebe ich dir zu. Aber da einfach lernen, wie man an einem vorbeirennt. Dann kommen ja auch noch diese bösen Feuerkugeln am Ende. Mhm. Du wirst also ein paar Mal direkt vor Gascoigne nochmal sterben. Zumindest ist es mir damals so ergangen. Und der Kampf gegen ihn, den habe ich schon als hart in Erinnerung. Er ist aber relativ fair. Man kann ihn auch mit Glück relativ schnell schaffen, aber das ist halt so die große Prüfung quasi für das Spiel. Sobald du weißt, dass du Gascoigne geschafft hast und du ihn auch wirklich mit Parries geschafft hast und also quasi das Kampfsystem genutzt hast, würde ich sagen, dann schaffst du auch den Rest des Spiels.
Mit Parry, die Silver Bullets, diese Unterbrechung, oder?
Dieses
wenn du dann so auf die Knie fällt und dann kannst du einmal so hinten rum und
einmal den Trick machen, genau.
Ja, nee, aber ich höre jetzt auf mit Bloodborne wieder. Und
warum?
Nein.
Nee, weil jetzt bin ich heiß, jetzt warte ich tatsächlich wirklich auf das Remaster oder auf den 60 FPS.
Och, da warten wir seit fast 10 Jahren drauf, das wird noch nicht passieren.
Spiel einfach Spiel.
Nein, kein Bock. Demon's Souls.
Kein Bock.
Jetzt habe ich eine PS5 Pro, jetzt spiele ich nicht mit 30 Ruckel-FPS. Nein, mache ich nicht.
Ruckel-FPS,
kommt doch, Mann, Susi, nach Gascoigne kommt Susi
Skinflap. Hallo, sei doch froh, dass ich jetzt angefangen habe.
Nee, ich will, dass du das zu Ende spielst und jede Woche im Brunch mit uns drüber redest, wie du weiterkommst.
Na gut, dann wird es jetzt so mein Go-To-Game an Weihnachten.
Yay, nice.
Nein, ich freue mich.
Die Spieleberater schicken.
Ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass Bluepoint oder wie die hießen, die halt das fantastische Demon's Souls gemacht haben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die an Bloodborne arbeiten. Also da würde ich alles drauf verwenden.
Bloodborne
dass
das 2 oder was? Kommt.
Nein, an Bloodborne Remake. In der Qualität, wie sie Demon's Souls gemacht haben.
Die können von mir aus Bloodborne in 30 FPS lassen bis zum geht nicht mehr und Bloodborne 2 machen. Das fände ich cool.
Ja, aber das machen sie ja nicht. Das müsste ja From Software, aber die Lizenz liegt ja bei Sony. Also von daher glaube ich nicht, dass die
das ist die Sache ist tot, glaube ich. Erst vorerst. Also es kann ja in 10 Jahren kommt das vielleicht wieder oder so.
Wisst ihr, was doof ist an Achievements und an Trophies? Mhm. Wenn man sie dann doch alle hat, dann spielt. Also geht mir zumindest so, dann spiele ich das jetzt gerade nicht mehr, weil ich habe das halt platiniert. Da gibt es jetzt eigentlich ja außer Spielspaß ja nichts zu holen.
Ja, du kannst ja dein Save-Game von der PS5 Pro nicht mitnehmen auf die PS5 Pro und dann hast du wieder die Trophies. Nee, geht auch nicht.
Nee, das wäre tatsächlich was Witziges. Dafür wäre es nochmal cool, weil ja, es gibt Spiele, die kannst du halt auf PS4 und PS5 spielen, wenn sie einen Patch irgendwie bekommen haben und kriegst du individuell unabhängig Trophies.
Hast du die Trophies auch für den DLC schon?
Ja, den habe ich auch, genau.
Na gut.
Der ist auch hervorragend, dieser DLC. Anyways, Powerwash Simulator war mal wieder am Start bei Anne.
Ja, in diesen Zeiten, wo alles so seltsam ist, sage ich mal.
Muss man aufräumen.
Da muss man sich erstmal sauber machen.
Komische Dinge passieren. Ja, ich flüchte mich dann ja immer sehr, sehr gerne in diese Depression Comfort Zone Games. Und Powerwash, ihr wisst es ja mittlerweile. Ich habe jetzt über die 600 bin ich jetzt gekommen, Stunden.
Wow.
In Powerwash. Und zwar gab's im Oktober schon den Shrek DLC. Mhm. Kostenpflichtig für 8 €. Und da sind falls ihr Shrek nicht kennt, das ist so eine Filmreihe, eine Animationsfilmreihe von DreamWorks. Und da gab es dann wieder 5 neue Maps mit 5 verschiedenen Locations quasi aus dem Shreks Universum. Also zum Beispiel sein komisches Sumpfhaus, der lebt ja in so einem Baumstumpf.
Sieht das überhaupt glaubwürdig aus, wenn es sauber ist?
Stell ich mir vor. Der Sumpf, der ist schon vorhanden, aber du säuberst dann halt so drumrum und sowas.
Also okay, man legt nicht das Moor frei.
Nein, du legst jetzt nicht das, obwohl das auch eine geile Idee wäre eigentlich. Wir legen den Sumpf jetzt trocken. Und da gibt's dann halt noch irgendwie Szenerien, die man halt so aus der Shrek-Franchise kennt. Ich bin da auch nicht so bewandert. Ich habe irgendwie den ersten Film irgendwann mal gesehen und dann den zweiten. Aber das hat mir nie was gegeben. Es gibt ja Leute, die lieben Shrek sehr. Und
ich mag nur den gestiefelten Kater.
Ja, den finde ich nämlich auch richtig geil. Und diesen riesen Lebkuchen-Mann.
Oh ja, der
erste Shrek ist schon legendär gut. Also finde ich schon fantastisch.
Ich weiß nicht, das war nie so mein.
Aber Shrek selbst, Manu, magst du Shrek als Charakter?
Die
Hauptfigur ist doch total blass gegenüber dem Esel und dem gestiefelten
Kater. Ja, alle Figuren sind besser in Shrek. Aber er ist gut synchronisiert von O-Behave. Wie heißt er?
Mike Myers. Ja. Genau. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag es, wenn Maps eher kleiner gehalten werden bei Powerwash, weil man dann nicht unbedingt irgendwie so 2 Stunden auf einer Map verbringen muss. Und das fühlt sich dann fühlt sich's nämlich irgendwann wirklich nach Arbeit an. Und hier haben die es eigentlich ganz gut hingekriegt, so ein Mittelding zu finden. Dass es nicht so, also die haben schon große Areale. Zum Beispiel, da gibt's so eine Zaubertrankfabrik. Und das ist halt so ein Riesenraum, wo du ganz viele Apparate und Maschinen dann irgendwie sauber machen musst und halt die ganze Wände und den Boden. Und das ist halt schon, das finde ich dann halt schon immer ein bisschen sehr exzessiv, weil gerade so große Flächen wie Boden oder Wände, die sind dann doch schon sehr langweilig. Man möchte ja, das Geile am Powerwashen ist ja, man möchte ja diesen Kling-Sound hören, wenn es sauber geworden ist. Mhm. Und wenn du da so ganz viele kleine Reagenzgläser zum Beispiel hast, dann hörst du halt die ganze Zeit so kling, 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 kling. So, und je kleiner und feinteiliger die Sachen sind, desto besser. Und da finde ich, hat der DLC ein ganz gutes Mittelmaß von gefunden. Und dann waren die Jungs und Mädels noch so nett und haben zu Halloween noch mal eine extra Map rausgehauen. Es gab im Sommer auch schon eine sommerliche Kreuzfahrtschiff-Map und jetzt haben sie so ein Haunted Halloween-Haus mit irgendwie, wo draußen vor noch irgendwie ein Brunnen steht und Kürbisse ausgeschnitzt sind und sowas und dann halt so ein riesen, ja, so eine Art Hexenhaus dahingestellt. Und das fand ich auch sehr stimmig und sehr sympathisch. Das gab es dann für Umme, das machen die gerne zu so jahreszeitlichen Events. Und ich finde, ich kann nach all den DLCs und Saisons und Jahren mir immer noch gut was da abgewinnen von dem ganzen Gedöns. Ich finde das einfach das perfekte Spiel und ich finde das auch die perfekte Cash-Cow für die, weil die können halt für immer weitermachen. So, da brauchst du keinen zweiten Teil oder sowas machen. Du kannst einfach immer weiter da DLCs reinballern zu allen möglichen Themen. Ja. Das ist so ein geiler, ja, Move einfach gewesen, dieses Spiel rauszubringen und dann wirklich durchzuziehen und zu sagen, wir machen jetzt auch wirklich ganz geile, verrückte Themen.
Gibt es da sowas wie den Wash of the Day, den man irgendwie so in 10 Minuten machen kann? Sowas ist ja auch immer eine
Ja, sowas fände ich auch ganz geil, ehrlich gesagt. Es gibt halt so, es gibt natürlich Challenges. Du kannst entweder auf Zeit schrubben oder auf Wasserverbrauch. Das finde ich auch richtig spannend.
Ja.
Je niedriger der Wasserverbrauch, desto höher ist dein
Eco-Modus.
Ja, genau. Das fände ich alles auch ganz toll. Aber so Wash of the Day und so, das wäre vielleicht was, was sie noch einführen könnten. Das fände ich ganz geil. So Minimaps einfach, wo du so kleine Sachen
Ich muss lachen, weil ich bin jetzt gerade so traurig geworden, weil ich an den Öko-Modus unseres neuen Duschkopfs denken muss. Der macht mich nämlich total traurig. Ich habe mich so drauf gefreut. Ah, heiß Wasser sparen. Wir haben jetzt investiert in einen moderneren Duschkopf. Und dann kann man den halt auch so Öko-Modus machen. Und dann ist da nur noch so ganz feines Spray aus Wasser. Und es ist so maximal unbefriedigend. Und ich fühle mich überhaupt nicht sauber, wenn ich den benutze. Es wird auch nie so richtig heiß, wie wenn ich halt einen richtig tollen Strahl habe, der mir schön mit 40 Grad irgendwie auf den Rücken ballert. Und ich bin so traurig, dass wir den gekauft haben und ich ihn nie benutzen werde und wir das jetzt haben.
Der muss zum Kärcher duschen. Also.
Ja, Kärcher duschen.
Da führt kein Weg dran vorbei. Ich powerwashe dich.
Genau, es hat schon, also ich weiß nicht, ob es das auch in gut gibt, vielleicht haben wir einen schlechten erwischt oder so, aber dieser, also es verbraucht definitiv, wir haben Durchlauferhitzer, ne? Also es ist wirklich, wenn man duscht, dann verballert man hier 2 Euro im Haus bei 10 Minuten Dusche. Und wenn du das Ding halt benutzt, ist es ein Drittel davon, aber ich habe halt auch nur noch ein Zehntel meines Duschvergnügens. Also das ist keine gute Rechnung.
Nee, leider nicht. Also da wirst du glücklicher mit dem Powerwash-DLC am Ende des Tages, sag ich dir.
Ich habe auch Eskapismus versucht in guter Laune und habe, wie gesagt, ja, Planet Coaster 2 installiert. Nice. Da kann ich ein paar Eindrücke zu sagen. Ist natürlich ein Vergnügungspark-Simulator, ist Cross-Plattform auf allen möglichen Plattformen erhältlich. Und du kannst auch miteinander spielen, also PC mit Xbox oder PlayStation und da die Parks besuchen. Neuerung ist, dass die Parkgröße mit mehr Leuten, die darin rumlaufen, funktioniert. Also jetzt mit bis zu 6.000 ist das neue Maximum. Vorher war es eigentlich schon ab 1.500, 2.000 nicht mehr richtig spielbar, wenn da so viele Besucher in deinem Park waren. Und jetzt sind die 6.000 da. da, was natürlich eigentlich viel geiler ist. Aber trotzdem meckern alle rum, weil die 6000 nur 6000 sind, weil es halt Cross-Plattform ist. Der PC könnte halt 10.000 wohl schaffen. Aber da die PlayStation und so dann ab 6000 anfängt zu ruckeln, gibt es diese künstliche Begrenzung. Und die Entwickler von Frontier mussten jetzt schon direkt versprechen, dass sie einen PC-Only-Modus einbauen, wo du dann halt das Limit noch weiter nach oben schrauben kannst. Die Elite wird also wieder bedient dort oben. Ja. Ansonsten sehr wenig Neues gefühlt für mich.
Fühlt sich an wie nach Hause kommen, nur mit Wasser.
Ja. Richtig, genau. Es gibt jetzt diese coolen neuen Wasserbecken, die man machen kann, wo man auch, die haben jetzt eine gewisse Tiefe, man kann durch das Wasser durchgucken, das sieht alles sehr viel schöner aus. Mhm. An den Freiflächen haben sie auch einiges verbessert, die sind jetzt weitläufiger und das Pathfinding ist immer noch nicht so richtig gut, der Besucher. Das ist immer wenn ich Planet Coaster oder jetzt auch den zweiten Teil spiele, denke ich mir, wo ist dieses Genre eigentlich falsch abgebogen, dass es nicht einfach so laufen kann wie damals ins Theme Park, wo man halt die Attraktionen in einer Reihe gebaut hat und die Leute einmal von A nach B durchgelaufen sind. Also mit Abzweigungen und großen Versammlungsplätzen und so, das ist zwar geil, aber funktioniert für mich spielerisch gar nicht gut. Genauso wie diese Coaster immer selber bauen, wenn ich dann anfange, rutschen oder sowas aneinander zu ketten und selber zu machen, dann gehen da die Leute hoch, die Kinder freuen sich und nehmen halt immer nur die grüne Rutsche. Und ich habe aber eine rote und eine blaue auch gebaut und ich verstehe es nicht. Und dann denke ich mir so, ja toll, dann nehme ich halt doch das Template, wenn das immer so scheiße funktioniert und ich es nicht hinkriege. Und dann hatte ich irgendwie mit Planet Coaster 2 auch ganz viel Frust, auch mit dem Menü. Das ist immer noch so kacke, wie das vom ersten Teil, eigentlich sogar noch schlechter, weil du noch öfter irgendwie das immer gleiche Menü nochmal bestätigen musst, irgendwo in der Ecke, obwohl du oben links irgendwie plus gemacht hast, musst du dann mit der Maus ganz da unten rechts. Dann denkst du ja auch, okay, ja, mit dem Controller, wo ich nur A drücken muss, da funktioniert das vielleicht. Aber dann bau mal schön einen Coaster mit dem Controller zusammen. Das ist dann wieder die absolute Tortur. Mhm. Irgendwie weiß Planet Coaster nicht so richtig, wo es zu Hause sein will jetzt. Auf der Konsole oder auf dem PC?
Aber das war genau mein Problem. Ich habe auch kurz reingespielt, das hatte ich auch schon beim ersten das Problem. Ich bin auch mit den Frontier Games werde ich nicht warm, weil sie sind irgendwie dann doch zu simmig, zu sandboxig für meinen Geschmack. Also das Coole an diesem Genre finde ich ja gerade, dass man den Salzgehalt bei den Pommes und wirklich irgendwie auch ein Goal hat und irgendwas erreichen will. Also mir geht's dann wirklich eher um den Management-Part. Ich finde, der Fokus bei Planet Coaster, bei den Frontier Games ist halt immer sehr stark auf diesem Bau deinen eigenen Park und du sandboxst da rum.
Oder auch wie bei Sims, dass du halt wirklich jede Blume pflanzen kannst und da dann irgendwie dir noch eine Steinkante an den Weg ranbauen kannst, damit so eine leichte Erhöhung da ist. So bei dem Level sind wir da angekommen. Das will ich eigentlich alles überhaupt nicht machen.
Nee, also wenn du da Bock drauf hast, ich meine, wir hatten bei IGN auch so ein witziges Video, also die US-Kollegen haben so ein gesponsertes Video für die gemacht, wo sie so Kakteen in eine Achterbahn reingesetzt haben, und dann angezündet haben, weil sie dann halt einfach the Rollercoaster of Doom gebaut haben. Okay. Musste ich sehr schmunzeln. Ist ja cool, dass sowas geht, dass man diese Freiheit hat, sich quasi auch Horrorthema ist gar nicht vorgesehen und dann haben die sich halt so einen Halloween-Park zusammengebaut mit absurden Sachen, haben dann halt den Dreizack von so einem Wasserthema halt zu so einem Devil's Horn umgewandelt und alles mit Fackeln drumherum geschmückt und Effekte. Also wenn man Bock hat auf dieses Free-Flow-Bauen, dann ist Planet Coaster 2 schon ganz cool, aber das gibt mir halt nichts, weil das macht die Bahn weder besser, da kommen nicht mehr Leute, da zahlen die auch nicht mehr Eintritt dafür. Und ich muss dir auch recht geben, dieses Gebaue ist so fummelig. Also ich habe dann wirklich gerage-quittet, als ich meine Wasserrutsche einfach diese Treppe nicht an den Steg gekriegt habe.
Ja, ganz immer, genau
das. Das geht nicht. Kann keine Verbindung herstellen.
Ja, also, aber es ist doch offensichtlich, ich bin hier auf einem hochauflösenden Monitor. Ich bin so nah dran. Ich sehe, dass es passt. Wieso passt es nicht?
Es ist so nervig. Und dann klick, 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 klick. 1000 Klicks, bevor dann hier irgendwie dann diese Treppe und wie du schon gesagt hast. Und dann kommt der Payoff, dass die Besucher das irgendwie nicht gescheit finden oder an der Treppe hängen bleiben und dann hast du einen Pixel, der Bademeister schaut dann ein Pixel am Wasser vorbei und dann ertrinkt dir da jemand. Also
das ist ja geil, ist das passiert?
Ja, der hat halt so einen Radius, weißt du? Der hat ja nur so ein Sichtfeld.
Ach, das ist mir nicht passiert, aber das ist ja lustig. Ich wünschte, das wäre mir passiert, da hätte ich gelacht.
Ist dann schon wieder lustig, dass solche Sachen passieren können. Also das hat schon auch schon so einen Slapstick-Charakter natürlich auch. Das ganze Spiel nimmt sich ja auch nicht so ernst, das finde ich schon auch wieder ganz cool. Aber nee, da bin ich bei, ich bin jetzt, also Planet Coaster finde ich jetzt auch enttäuschend. War aber der erste auch schon so ein bisschen für mich. Ja. Da bin ich dann eher jetzt bei den Two-Point-Geschichten. Die machen das sehr viel mehr, wie mir
das abstrakter, genau. Abstrakter ja. Und mit mehr Templates. Und was ich aber eigentlich will, ist so Rollercoaster-Tycoon-mäßig 2D, ja. Aber mal in neu.
Nee, 2D weil muss es ja nicht sein.
Nee. Es darf gerne auch 2D sein. Das gibt es ja auch in noch wunderschöner. Das kann man doch auch sehr detailliert machen. Wenn es 3D sein muss, meinetwegen auch das. Aber so von der Playability war das eigentlich viel, viel besser als alles, was wir jetzt in dem
Genre haben. Also Two-Point kommt ja dem schon sehr nahe, finde ich. Der Grafikstil und auch die Usability ist sehr nah an diesen. Das sind ja die Originalleute damals, die auch die Pixel-Sachen gemacht haben.
Okay.
Die bei Two-Point.
Aber die haben doch nur ein Hospital-Dings gemacht, so wie die Hospital.
Genau, die haben ein Hospital. Dann haben sie den Campus gemacht. Ja. Das ist, wo du deine eigene Uni baust. Und jetzt kommt nächstes Jahr Two-Point Museum, wo du quasi nachts alleine Museum baust.
Oh, also das finde ich auch gut.
Das finde ich richtig cool, ja. Aha. Und das wird auch richtig wild, dann mal mit Dino-Skeletten, die rumlaufen und so.
Aber cool. Bei Freizeitparks, da bin ich auch ganz ehrlich in dieser Rollercoaster-Tycoon-Ära hängen geblieben. Ja. Weil das hat einfach Spaß gemacht. Das war super. Mhm. Du hattest super viele Möglichkeiten. Du musstest selber irgendwie rausfinden, was statisch funktioniert und was nicht und so. Und das, weiß ich nicht, ich fand das immer sehr, sehr spaßig. Ich fand es aber auch geil, dann irgendwelche Achterbahnen in den Tod zu bauen, weißt du, so mit offenem Ende und so.
Habt ihr den Park Beyond gespielt, das Neueste?
Nee, eben. Kurz. Also ich bin da wirklich damals hängen geblieben und dachte so, wenn es davon irgendwann mal eine vernünftige Version gibt, dann vielleicht.
Also Park Beyond hat mir besser gefallen als Planet Coaster, tatsächlich.
Okay, vielleicht sollte ich das doch mal genauer angucken. Gibt's also generell habe ich schon gemerkt, dass ich mal wieder Bock auf das Genre hätte. Aber ja, ich werde halt nicht warm mit Planet Coaster. Mir gefällt auch nicht die Optikveränderung, die sie gemacht haben. Also das erste, würde ich fast sagen, könnte für viele da draußen schöner wirken. Ist auf jeden Fall realistischer. Jetzt ist halt alles deutlich mehr Bonbon-Optik, viel knalligere Farben. Du hast diese Shader. Es ist so, als hättest du Planet Coaster genommen und einen Reshade-Mod drüber geballert. So sieht das aus. Und dann nennen sie sich Teil 2, weil sie die Menüs auch angefasst haben. Also so richtig Frontier ist merkwürdig, was deren Entwicklung angeht. Auch mit Zoo, wie heißt es, Planet Zoo und, dem ganzen Kram. Es ist nicht, dass es alles scheiße ist. Es ist nur so alles, so viel Mittelmaß dabei und Ideen, wo man ganz schnell sich sagt, das hätte ich aber mir anders gewünscht, das macht man doch anders. Warum macht ihr das nicht einfach so, wie es alle machen? Oder warum nehmt ihr nicht diese gute Idee und baut sie öfter ein und so? Also das ist, das habe ich da zu oft, dass ich über die Entwicklung und über deren Standards nachdenke. Und das ist eigentlich immer kein gutes Zeichen für ein gutes Spiel.
Ja. Park Beyond ist übrigens von den Leuten, die Tropico gemacht haben.
Tropico, aber welches Tropico? Ich mag Tropico 1. Und das war's dann da.
Ich glaube, die haben den Fünfer gemacht.
Ah, okay. sehr gut. Aus dem gleichen Zeitalter von Tropico 1 ist auch Metal Slug. Da kam, glaube ich, Metal Slug 4 oder 5 raus in dem Jahr, in den 90ern. Jetzt hast du Metal Slug Tactics gespielt. Ist das sowas wie Final Fantasy Tactics für Metal Slug?
Ja, ich finde, jedes Spiel sollte einen Tactics-Ableger kriegen. witzigerweise, Metal Slug Tactics, kannst du dich erinnern, Anne? Das war eine der Fragen im Quiz bei Kuro und dir.
Ja, ich erinnere mich.
Final Fantasy Dings aufgezählt und dann musste man herausfinden, dass Tactics die Gemeinsamkeit ist. Jetzt ist es endlich raus, nachdem es 100.000 Mal verschoben wurde. Metal Slug Tactics. Und es ist tatsächlich genau das, was du erwartest. Es ist ein Final Fantasy Tactics Ableger sozusagen. Es hat die gleiche Ästhetik, es hat die gleiche Optik, aber eben halt mit Metal Slug Figuren und Metal Slug Panzern und denkt das Genre tatsächlich ein bisschen neu. Also wir schauen von schräg oben auf das Kampfgeschehen, was wie bei Final Fantasy Tactics eben so im luftleeren Raum schwebende Blöcke sind, die unterschiedliches Terrain symbolisieren. Die können dann auch wegbrechen und so. Das ist sehr arcadig gemacht alles, was ja auch zur Original-IP passt. Metal Slug, falls ihr die IP nicht kennt, ist so ein Run-and-Gun von der Seite. Neo Geo Klassiker und so, glaube ich, gell?
Genau,
Spiel hat's angefangen. Ja. Und genau dieses Run and Gun versuchen sie jetzt eben zu denken, wie funktioniert so ein Spiel in rundenbasierten Taktikkämpfen. Das ist schon erstmal komisch, weil es natürlich sehr viel langsamer ist. Also du suchst dir 3 Charaktere aus, du hast natürlich die bekannten Figuren dabei, kannst nachher auch noch neue freischalten. Und stellst sie dann auf, hast immer eine Mission, die sehr kurz gehalten sind. Also die sind keine sehr großen, epischen Missionen, sondern kleine Häppchen. Also sind wirklich so 5 bis 10 Minuten Kämpfe pro pro einzelner Schlacht. Und wenn du die schaffst, hast du halt so ein Overview in dem Gebiet, wo du bist, wo du zur nächsten Schlacht kommst. Und das machst du dann so 4, 5, 6 Mal. Je nachdem kannst du dann halt entscheiden, mache ich die Schlacht, mache ich die Schlacht. Bei dem einen kriegst du irgendwie mehr Erfahrungspunkte, bei dem anderen kriegst du Munitionsnachschub. Solche Geschichten sind dann halt angedeutet. Und dann haben die unterschiedliche Goals. Das eine wäre dann halt, keine Ahnung, hier sind 5 markierte Gegner, die kriegen immer ganz viel Nachschub. Also das hört nicht auf, die Gegnerwelle, aber du musst halt 5 bestimmte Gegner, die markiert sind, innerhalb der Zeit irgendwie töten. Oder da ist ein Eskortmission, da ist ein, was weiß ich, ein Auto, ein Laster, der muss von A nach B, der fährt automatisch und du musst ihn halt beschützen. Das heißt, du musst die Gegner halt davon abhalten, diesen Panzer zu zerstören. Mhm. Oder andersrum, du musst irgendwie einen Konvoi zerstören oder du musst einfach 5 Runden überleben. Also das ist so ein bisschen random, was da kommt. Und du hast ganz klassisch immer 2 Aktionen. Du kannst laufen und schießen. Und um eben die Original-IP aufzugreifen, ist es halt so, wenn du viel rennst, dich viel bewegst, bekommst du mehr Ausweichpunkte, weil du dann halt in Bewegung bist. Das haben sie ganz cool aufgegriffen, dass du dann halt mehr höhere Wahrscheinlichkeit hast, Schüssen auszuweichen. Die Figuren selber sind natürlich auch unterschiedlich bewaffnet. Du hast eine Granatwerferin, hast dann Spezialattacken, kannst 2 Granaten werfen. Die eine fliegt von dort, wo die erste bounce und so weiter und so fort. Dann hast du eine coole Kombo-Mechanik. Also du versuchst taktisch dich immer so hinzustellen, dass du deine Truppen erst positionierst, bevor du schießt. Mhm. Und wenn du dann schießt und jemand anders ist auch in der Schusslinie von diesem Gegner, also im 90-Grad-Winkel zum Beispiel, dann kriegst du eine Combo-Attacke und dann schießen sie beide drauf oder sogar alle 3. Richtig cool gemacht. Macht total Laune. Und was jetzt tatsächlich sehr neu ist, du hast nicht einfach eine lineare Kampagne, sondern du hast so einen Hub, in dem du bist und dann fängst du immer wieder so Roguelike-mäßig bei einer Karte von vorne an und kriegst dann innerhalb dieses Runs Erfahrungspunkte und kannst dann Upgrades aussuchen. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann gehst du wieder zurück in die Basis, hast dafür irgendwie 20, 30 Münzen bekommen und mit diesen Münzen schaltest du neue Sachen frei, die du dann im Run auswählen kannst, wenn du dort Upgrades bekommst. Aha. Ja, also Final Fantasy Tactics.
Ein bisschen Hades-mäßig.
Hades-mäßig, ganz genau. Und dadurch fühlt sich das wirklich sehr frisch an und nicht so klassisch. Es hat natürlich diese klassische Pixel-Ästhetik, die Pixel-Optik, aber das gehört zum Metal Slug ja auch dazu. Ja. Also eine tolle Idee, diese 2 fremden Genres irgendwie so zu vereinen. Und da ich ja eh rundenbasierte Spiele mag und ich mag die Metal Slug-Ästhetik und diese Animation, wenn die so auf und ab wobbeln, also mich spricht das total an. Ich habe gedacht, das ist das perfekte Steam Deck-Spiel. Da hat es für mich noch gar nicht funktioniert. Ich hatte eine Vorabversion, da war dann erstmal alles auf Französisch gestellt. Die Schrift war viel zu klein.
Little Slug.
Ja, Linux.
Die Schrift war viel zu klein, also die Optimierung fürs Steam Deck fehlt noch. Aber es kommt auch für die Switch und so raus. Also ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit.
Aber nur auf Französisch auf der Switch.
Ja.
Das sollten alle wissen, die sich dafür interessieren. Was mich noch interessiert ist, hat natürlich wahrscheinlich keine Story wie Final Fantasy Tactics, weil das ist ja 2 Drittel Texte durchlesen und weiterklicken und 1 Drittel Taktikkampf.
Nein, du hast Dialoge und du hast dann schon so Story-Moments. Also ich habe jetzt, bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt beim ersten großen Endboss. Da kommt halt so ein riesiger Panzerschiff, was dann da schwebt und so. Das ist so wie Metal Slug halt Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, klingt so wie, als hätten sie Metal Slug 1 bis 5 genommen und halt jedes Element einmal versucht einzubauen.
Ganz genau. Mehr Story ist dann nicht, aber das erwarte ich ja bei dem Spiel tatsächlich auch.
Okay. Aber eine wichtige Frage ist, wer ist der Hauptgegner? Ist das noch so? Also Metal Slug war in den 90ern auch berühmt, bekannt, / berüchtigt, weil es sich getraut, in Anführungsstrichen, hat, halt die Nazi-Thematik zu nehmen und das als Feind zu nehmen. Und dann sah man auch Hakenkreuze zum Teil. Es gab auch sehr viel Gewalt und Blut. Da gab dann auch gekürzte Fassungen natürlich für andersortige Spielhallenversionen und alles und Heimfassungen. Wie ist das jetzt hier?
Du hast ganz klar die Nazi-Ästhetik, also du hast Truppen, die aussehen wie Nazis, du hast Bösewichter, die aussehen wie Nazis, also auf so Militäruniformen und du hast halt diese schwarzes Kreuz auf weißer Flagge mit rotem Hintergrund. Also du hast eine sehr, sehr eindeutige Andeutung, aber eben kein echtes Hakenkreuz. Es bleibt Fantasy, aber es ist ganz klar, wer gemeint ist, aber du hast halt eben diese Flagge, wie man sie so oft auch schon in Spielen gesehen hat.
Genau. Und Gewalt? Blut?
Ja, Pixelblut halt, klar. Also ob es jetzt wirklich Blut hat, müsste ich mal überlegen. Also die Gegner zerfetzt schon ordentlich, aber ob es jetzt wirklich Pixelblut hat?
Okay.
Naja. Müsste ich kurz überlegen. Ja, also die kippen um, aber ich glaube, es spritzt kein Blut.
Alles klar.
Doch, wenn sie dich mit dem Schwert, doch, ich habe gerade mal geguckt, wenn sie dich, wenn du die wirklich mit dem Schwert und so triffst, also Leichenteile und so fliegen nicht weg, die haut's schon eher comic-mäßig um, aber es gibt dann auch eben Panzer und dann zerbröseln die Gegner, weil sie dann wirklich halt zu Staub zerfallen, und wenn du mit so einem Säbel hantierst, sind auch ein paar rote Pixelblut-Sachen dabei, ja.
Das war einer der großen Schnitte damals, Metal Slug in Deutschland hatte dann braunes Blut statt rotes Blut und auch weniger, weniger Fontäne. Schön, hat noch jemand was gespielt, das er zum Besten geben will? Ansonsten würde ich uns das Dessert auftischen.
Lecker.
Lecker, lecker. Ah, Apfelstrudel. Was haben wir denn hier? Nvidia GeForce Now führt ein 100-Stunden-Limit ein für die freien. Also man kann, ich weiß nicht, ob ihr das da draußen wisst, aber ich habe ja zum Beispiel auf der Gamescom auf meinem MacBook krasse High-End-Games gezockt über GeForce Now und war relativ zufrieden. Und dabei war das nur WLAN. Du
schnelleres Internet als zu Hause hattest.
Genau, da hatte ich schnelleres Internet als zu Hause, da hat das alles funktioniert und ich hatte ein Gamepad mit dran und es hat wunderbar funktioniert. War ich sehr mit zufrieden. Was halt genervt hat, ist, dass man, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, ich wurde alle Dreiviertelstunde, Stunde oder so rausgeworfen und musste mich wieder neu einloggen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Man soll ja eh nicht laut Nintendo länger als 30 Minuten oder so eine Stunde spielen. Und sich dann erstmal bewegen. Von daher passt das ja. Und jetzt kommt also dieses 100-Stunden-Limit. Sie gucken schon, dass sie ihre Kosten da weiter senken. Das scheint diese teure Phase, wo sie generös gesagt haben, ja, hier spielt mal alle, nutzt den Service, lernt ihn kennen. Und jetzt kriegen sie hier und da wahrscheinlich Leute an der Angel und müssen gucken, dass sie halt nicht das ausnutzen und die Leute nur noch darüber spielen, weil es zu komfortabel wird. Also da wird immer noch die Balance gesucht, wie jetzt Cloud Gaming in der Zukunft ideal benutzbar ist. Es gibt natürlich auch den Premium-Service, dann darfst du spielen in bis zu 4K, was die Bitrate gar nicht so gut mitmacht. Also sagen wir mal 1440p ist ganz gut möglich und auch natürlich unbegrenzt und ist schon cool. Du kriegst halt auch deine Safe-Games. Ich habe Sweet Transit dann ganz viel gespielt, auch mit Maustastatur zum Beispiel. Habt ihr das mal ausprobiert?
Nein.
Tangiert euch das in irgendeiner Weise?
Nein.
Ich habe es ausprobiert, als ich auch dann Google, wie hieß das? Wie hieß das von Google?
Stadia
auch ausprobiert habe und so. Ich finde, also mich hat schon überzeugt, dass es funktioniert, aber ich habe halt zu viel Spiele selber lokal, als dass ich es groß gebraucht habe. Aber der Anwendungscase, also zu Hause macht es eher wenig Sinn, wenn man die Spiele halt auch auf einem High-End-PC spielen kann. Aber wenn man eben halt nicht die Hardware dabei hat, so wie du gesagt hast, einfach auf einem Mac-Laptop, auf einem MacBook Pro oder so, das dann zu spielen, ist ja super. Also das ist schon cool.
Oder wenn man sich halt nicht für 1.200 € die Grafikkarte kaufen will und damit zufrieden ist. Also klar, es sieht nicht 1:1 perfekt so aus, wie wenn es nativ bei dir läuft, aber das ist schon, also ich würde jetzt nicht Cyberpunk damit spielen wollen. Das ist halt gerade das Spiel, wo man sich sagen würde, ja, dafür brauche ich jetzt zum Beispiel diesen krassen PC, den spare ich mir, aber dann hast du halt auch nicht mehr den gleichen Spaß, wenn es dann auf einmal über die Internetverbindung läuft.
Ich habe tatsächlich witzigerweise über Stadia hauptsächlich
das war deren
Ding, was sie mitgebracht hatten, gespielt, weil sie das halt in der guten Performance hatten und es zu der Zeit ja auch noch zum Release viele Bugs hatte. Deswegen war das tatsächlich die Version, die zu der Zeit am besten lief, als ich noch eine andere Grafikkarte hatte.
Ja, die haben da viel optimiert. Aber es ist halt nie wirklich das Gleiche. Auch da natürlich, wenn du das nicht kennst, also wenn du nicht einen direkten Vergleich hast, merkst du es vermutlich eher so gut wie nicht. Und wenn du aber einen direkten Vergleich hast und dann irgendwie zu einem PC gehst, wo es nativ drauf läuft, dann denkst du, oh Gott, natürlich spiele ich das, das fühlt sich viel besser an.
Ja, aber trotzdem ist es ein geiler Service, finde ich. Also wenn man kein High-End-PC hat und aber gerne PC-Spiele spielen möchte, ist das, wenn man ein gut angebundenes Netz hat, wirklich eine brauchbare Alternative geworden, finde ich auf jeden Fall.
Auch immer gut was für einen Urlaub, wenn man dann halt sagt, ich nehme nur einen Laptop mit oder ein Tablet. Take-Two hat das Indie-Label Private Division geschlossen. Die haben unter anderem Kerbal Space Program 2 noch in der Mangel, was ja enttäuschend gestartet ist, nach dem super überzeugenden ersten Teil, ist ja der zweite immer noch weit davon entfernt, fertig zu sein im Early Access und Puh, also da.
Ganz kurz, Korrektur, Sie haben es nicht geschlossen, Sie haben es verkauft.
Verkauft.
Ja, verkauft.
Also die gibt es noch. Man weiß ja nur nicht, wer es gekauft hat.
Genau, verkauft an Unbekannt. So ist die Besonderheit daran. Wir wissen also noch nicht, wer der neue Inhaber ist. Die Entwicklung geht dort dann hoffentlich weiter. Und ich hoffe, Sie bekommen auch genügend Unterstützung, damit das fertig wird.
Was ich jetzt, ich bin ja gespannt, weil kann doch eigentlich nur Microsoft sein, oder? Weil ich meine,
schon wieder.
Das würde gut passen, ja.
Weil Private Division hat doch Obsidian's The Outer Worlds 2 so
das
Programm und das war ein Private Division Game.
Microsoft hat sicherlich auch total Bock auf Kerbal Space Program in dem eigenen Lineup zu haben.
Also
Take-Two macht übrigens aber weiter No Rest for the Wicked. Das ist dieses Diablo Roguelite Ding, das
von dem bösen Moon Developer.
Genau.
Ja, stimmt.
Gut, was haben wir noch? Oh ja, da will ich auf jeden Fall mit euch drüber sprechen. Das finde ich super spannend. Apex Legends läuft nicht mehr auf Linux. Das heißt, das konnte man vorher zum Beispiel auf dem
und eigentlich so, stimmt, kein Thema hat uns mehr bewegt diese Woche.
Wollte ich auch gerade sagen. Das ist
Moment, lass mich doch mal erst den Bogen schließen.
Ich bin sehr gespannt auf Annes Meinung dazu. Ja, wow, I can't hear myself.
Es ist ja erstmal total geil, dass sich halt alles immer weiter auf Linux ausweitet und wir viele Spiele dort spielen können. Unter anderem, du genießt das ja auch, Manu, auf deinem
Steam Deck. Vergisst man ganz immer genau. Gerne.
Da läuft ja Linux drauf. Du kannst da Microsoft drauf installieren, also nee, Windows.
Tut's nicht.
Genau, aber das will man nicht. Die Erfahrung ist kacke. Und es ist eigentlich schön, wie gut das da lief. Jetzt haben sie da gesagt, nee, machen wir aber nicht mehr. Nicht, weil Leute da mit dem Steam Deck gespielt haben und irgendwie nicht gut genug zielen konnten. Das wäre ja auch noch eine Sache, die man besprechen könnte. Nein, es geht darum, dass halt es dadurch auch unter Linux lief. Also du konntest SteamOS ja auch nehmen und auf einem High-End-PC installieren. Und diese Klientel, die das vielleicht macht, ist halt auch, sind halt so kleine Hacker, die wissen halt schon, wie viel funktioniert, die können auch kleine Skripts schreiben und dann hast du halt auf einmal wahnsinnig viele Cheater, die halt von Linux mitgespielt haben und sich so Vorteile
die bösen Pinguine.
Die bösen Pinguine waren sie. Und jetzt hat sich EA halt gesagt, nö, da haben wir jetzt überhaupt keinen Bock drauf, dann machen wir das eben nicht mehr. Pech gehabt. Und damit Joint das Ganze, ja, ist ja nicht das einzige Spiel, was das hat. Das sind, ich glaube, auch Overwatch und so. Blizzard hat das eingeführt, dass die nicht mehr mitmachen können. Es ist halt ein Problem. Und ich finde das deswegen spannend, weil es halt genau konträr geht zu dem, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie es weitergehen sollte. Ich finde dieses Movement zu Linux halt großartig für den Konsumenten. Und jetzt sieht man aber wieder, wie es A, natürlich auch von Spielern da draußen und Spielerinnen torpediert wird, wenn sie halt so eine Kacke machen und das, dann die Entwickler da draußen reagieren müssen, weil halt irgendwie 200 Leute anfangen, auf Linux zu cheaten, dürfen die anderen nicht mehr auf Linux mitspielen. Das ist doch Käse. Da kann ich fast EA verstehen.
Nice,
genau, that's why we can't have nice things. Aber ich würde diesmal wirklich nicht EA irgendwie den bösen Peter da in die Schuhe schieben, weil sie da. Das kann ich nachvollziehen. Das ist halt einfach blöd. Die Zielgruppe ist noch zu klein, um zu sagen, okay, da setzen wir jetzt ganz viele Entwickler dran, damit da halt nicht auch gecheatet wird, weil das ist super aufwendig, die Leute dann da zurückzuhalten. Das ist halt unter einem kontrollierten System wie Windows sehr viel einfacher. Und das kostet halt auch wahnsinnig viel Geld. Und das
ja, auf der anderen Seite ist ja jetzt das Problem, wie soll denn die Linux-Gemeinde wachsen quasi oder in die Videogame-Culture integriert werden, wenn darauf dann nichts mehr läuft, aufgrund von 200 Hanseln irgendwie oder wie viele auch immer es sind, die das halt also sofort irgendwie ausnutzen und ihren Vorteil daraus ziehen. Das ist jetzt eine Situation, die ist sehr seltsam, ehrlich gesagt.
Ja, sehr unbefriedigend. Gleichzeitig will halt keiner die ganzen Denuvos und komischen Kopierschutz- und Anti-Cheat-Programme auf seinem PC laufen haben. Wenn ich das schon immer sehe auf Windows, da kriege ich einen Kotzkrampf. Ich bin eigentlich nur noch wegen iRacing halt auf Windows und ansonsten würde ich sehr gerne mir halt so einen Steam-Linux-Rechner zusammenbauen, der high-end ist und wo ich diese ganzen geilen Features bei Steam nativ nutzen kann. Ich finde auch den EA-Launcher scheiße. Da hatte ich jetzt gerade das Problem bei Dragon Age, das sollte gepatcht werden. Und das war nicht meine Internetverbindung. Es war einfach nur EA-Launcher-Bullshit, dass ich auf einmal mit, passt auf, 50 Kilobit 12 Gigabyte Patch runterladen sollte. Das ging halt einfach nicht. Dann habe ich den Cache geleert, wieder 1000 Foren mir durchgelesen. Da gab es auch Tipps, aber die haben alle nicht funktioniert. Es war dann so, dass ich alles wieder deinstalliert habe und Dragon Age nochmal komplett neu, nachdem ich auch eine Neuinstallation vom EA Download Manager Dingsbums da gemacht habe. Da ging es dann wieder. Habe ich wieder mit meinen 6,5 Megabyte runterladen. Da habe ich dann natürlich das ganze Spiel nochmal runterladen dürfen. 95 Gigabyte. Weil es auch keine vernünftige Art gibt, da die Sachen halt zu saven oder wieder reinzukopieren. Ach, das ist alles zum Kotzen.
Es ist so lustig, weil so ich die Rumänen und die Tschechen und wahrscheinlich auch die Franzosen, alle haben sie eine geilere Internetinfrastruktur als wir und die gucken uns an und denken sich so, wie könnt ihr, wie lebt ihr?
Dann musst du immer ein Foto von Helmut Kohl zeigen.
Ja, ja, ohne Scheiß. Ich sag's auch immer wieder so, dieser Typ, der hat so hart verkackt für uns alle. Das ist so krass. Und jetzt hängen wir hier mit unserer 20 Jahre verspäteten Digitalstruktur.
30. Ja, ja.
Und denken uns so, ja, geil, Alter, die lachen uns alle aus. Ganz Europa, die USA, Asien sogar vielleicht auch, haben alle geileres Internet als wir und wir laden jetzt irgendwie 2 Tage Spiele runter und Patches und hast du nicht gesehen. Ich find's immer wieder, ich muss immer wieder dran denken, wie lustig das eigentlich ist.
Erklärt natürlich, also entschuldigt natürlich auch nicht die Entwicklungskacke, die EA da macht, dass deren Launcher so schlecht läuft und da so ein Bug drin ist,
ja,
dass
ich nein,
auf einmal nur noch mit 50 kb runterladen.
Für uns ist es halt nochmal der Rest der Welt, weißt du, die fucken sich schon ab. Aber für uns in Deutschland ist es nochmal ein anderes Problem. Da kommen nämlich noch andere.
Die Spielkultur ist hier eine andere. Das ist halt ein spezielles deutsches Problem, dass wenn du hier eine PlayStation 5 Pro kaufst und dir dein ganzes Profil runterlädst, du halt einen Tag oder zwei da sitzt, während in Amerika bei den oder in anderen Teilen dieser Erde mal eben da in 2 Stunden fertig bist und dann auch 3 Spiele runtergeladen hast. Das ist natürlich ein ganz anderer, ein großer Unterschied.
Ist so.
Ja, und gleichzeitig, was das Ganze halt so traurig macht, Steam entwickelt sich immer weiter, wird immer cooler. Ich habe mir nämlich das auch angeguckt. Steam nimmt jetzt auch Gameplay auf. Einfach so im Hintergrund. Es ist ein paar Klicks entfernt, war ein Feature, was sie vor 4 Monaten, glaube ich, als Beta, in die Beta schon mit reingenommen haben. Da hatte ich es ausprobiert. Da hat es nur mit H.264 funktioniert. Inzwischen kannst du da in H.265, also HEVC, das ist, die sind alles so Videocodex für die, die das nicht interessiert, ist auch wurscht. Die werden.
Würde mich Annes Meinung zu interessieren auch übrigens.
Das ist sehr, sehr cool, dass du das einfach laufen lassen kannst. Hast ein sehr geiles User-Interface, um halt auch 2-Minuten-Clips zu machen. Du gibst einen Festplattenspeicherpunkt ein, wo du halt genügend Platz hast und wo du dann die letzten 2 Stunden quasi rollend immer laufen lässt. Das bietet Nvidia und AMD ja auch alles an, aber das ist alles auf so Grafikkartentreiber-Ebene und das fand ich von der Usability immer so semi-cool. Dagegen ist dieses Steam-Gameplay richtig geil. Du kannst dann danach halt gucken, es wird so in MXV-Containern gespeichert, das heißt, du kannst es ganz schnell durchgucken, was du haben willst und dir auch Highlights und Marker setzen per Shortcuts. Kannst du sogar auf den Controller setzen, dass du dann einfach einen Button drückst und sagst, okay, hier war eine coole Szene, 2 Minuten. Und dann gehst du nachher rein und sagst, okay, die 2 Minuten bitte einmal exportieren. Und dann ist es 3-4 Minuten später fertig und du hast dir halt deine Highlights aus deinem Gameplay in richtig guter Qualität gesichert. Also in dem sehr guten Codec, wie gesagt, in H265 und in auch Auflösung bis 4K, aber ich empfehle auch da maximal 1440p zu nehmen, weil die Bitrate auf 26 Mbit maximal begrenzt ist. Also ein echt cooles Feature. Probiert das alle da zu Hause mal aus. Steam macht auch richtig schöne Screenshots. Jetzt macht es auch richtig schöne Videos. Und du kannst auch einstellen mit Mikrofonspur, ohne Mikrofonspur, mit Windows-Sounds, ohne Windows-Sounds. Also quasi OBS brauche ich jetzt nicht mehr anhaben, wenn ich
ohne
ein Steam-Spiel
Scheiß, ne?
spiele. Ja. Das ist so geil.
Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Das ersetzt ja quasi für den PC komplett meine Capture-Karte.
Ja,
so.
Ja. Indeed.
Ha.
Nicht schlecht.
Interesting.
So, und zuletzt haben wir noch die Mass Effect TV-Show, die extra für Manu angekündigt wurde, weil in jeder der letzten Brunches durfte sich Manu einmal über etwas Mass Effectiges freuen.
Aber freuen,
mega.
Also freuen wir uns jetzt wirklich? Ich möchte die Diskussion direkt anschmeißen, weil ich kann es langsam irgendwie auch nicht mehr sehen, dass wirklich jedes Videospiel-Franchise jetzt verwurstet werden muss.
Doch, bitte, weiter so.
Es ist
Hollywood
so,
ist halt super einfallslos.
Guck mal, du spielst halt, das ist doch das Krasse, du spielst doch Videospiele, weil die eine geile Story auch unter anderem haben, oder nicht? Und dann kommt eine Serie, die halt nochmal irgendeine Story erfindet, oder wie?
Alle Fallouts gespielt, ich liebe alles, wo Fallout draufsteht, und dann kam die Fallout-TV-Serie und hat mich total gut unterhalten.
Hier habt ihr es zuerst gehört, Manu liebt Fallout 76, auch zum Launch.
Nee.
Okay. Ja, Olen. Nee, also ich weiß, ich möchte lieber sowas wie jetzt im Dezember kommt ja dieses Experiment.
Ja.
Von, was war das, Amazon?
Secret Dingsbums.
Secret Level oder so, ja, genau. Da werden halt Franchises genommen und dann wird was ganz Verrücktes damit angestellt. Und das sind so einzelne Episoden. Sowas finde ich total interessant. Aber dass wir jetzt anfangen, so Monster Hunter, Uncharted und Last of Us und so, die müssen jetzt alle verfilmt werden. Das ist halt wieder so ein Cash-Cow-Trend, der losgetreten wurde. Und
ich sag dir, warum es gemacht wird. Weil selbst große Flops wie ein Borderlands-Film,
ja, die bringen die Leute zum Videospiel.
Genau,
ich weiß.
Ich weiß. Das ist halt so bitter.
Ich rede aber in einer Welt, wo wir nicht vom Kapitalismus abhängig wären.
Ach so.
Weißt du?
In unserer Eskapismuswelt.
Genau,
gut.
In dieser Eskapismuswelt bin ich wahrscheinlich allein auf dem Posten, dass ich sage, ich brauche nicht zu jedem Videospiel-Franchise jetzt eine Serie oder einen Film, bitte.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen positiver als du, weil why not? Also eine schlechte Verfilmung von einem guten Videospiel nimmt mir nichts weg. Uncharted wird für mich nicht weniger gut als Videospielserie, weil der Film kacke ist. Ist halt, man nimmt mir nichts weg. So, ich brauche das
ja natürlich.
Wenn ich dann denke, interessiert mich nicht, dann gucke ich es.
Aber
auch
dann
nicht.
Ist es für mich irgendwie auch keine News mehr, wenn das 15. Franchise jetzt beschließt, ja, wir machen eine TV-Show
draus. Aber wenn eine IP, die ich mag, weiter fortgeführt wird in einem anderen Medium, dann finde ich das toll. Also man kann sich genauso gut auch aufregen über die ganzen Brettspielumsetzungen, die jetzt zu Videospielen kommen, wo man auch denkt, das ist auch nur eine IP draufgeklatscht. Natürlich, es wird immer schlechte Lizenzumsetzungen geben. Der Grund ist Kapitalismus, ist ja klar. Aber es gibt halt auch inzwischen genügend Beispiele. Ich freue mich wahnsinnig auf Arcane Season 2, weil die halt wirklich auch was machen, was das Medium LOL.
Ja, genau.
Weil LOL interessiert mich nicht. Ich finde die Welt interessant, aber das Spiel ist überhaupt nicht meins. Und Arcane ist eine der besten Animationsserien, die ich je gesehen habe. Und das wurde nur geschaffen, weil es eben so viel Geld auch davon gekriegt hat. Das ist die teuerste Animationsserie. 200 Millionen oder irgendwas hat die gekostet. Und das konnten die ja nur machen, weil halt Riot mit dem Spiel so Erfolg. Also keine Animationsserie der Welt hätte diese Qualität erreichen können, wenn es nicht eine LOL-Serie gewesen wäre, weißt du? Und deswegen sehe ich da schon auch ein bisschen einen positiven Aspekt. Fallout ist auch so detailverliebt geworden, weil halt dahinter Bethesda irgendwie auch steckt und sagt, hey, wenn ihr eine Fallout-Serie macht, das muss true to the bone sein. Das muss alles stimmen.
Ja, weiß nicht, ob es an Bethesda lag oder an den Produzenten.
Doch, Todd Howard hat selber am Drehbuch mitgeschrieben, laut
Terminalize.
Das ist ja trotzdem super geworden. Ja,
trotzdem ist es gut geworden, genau. Und deswegen habe ich große Hoffnung, weil BioWare sind auch so detailverliebte Leute. Und wenn die jetzt ein Green geben für eine Serie, dann wird es, glaube ich, eine richtig tolle Science-Fiction-Serie. Unabhängig davon, ob du das Spiel magst oder nicht, wird es, glaube ich, ein interessantes Universum, um daraus eine TV-Serie zu machen.
Ja, also ich bin halt.
Universum gibt es her.
Bin vielleicht anders gepolt, weil ich liebe Mass Effect sehr, sehr, sehr doll. Wirklich. Ganz, 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 ganz doll. Das steht, die Mass Effect 2 steht mit auf meiner 20 almost, Games of All Time List.
Wegen Gameplay oder Story?
Beides.
Okay. Es macht mir beides einfach in Kombination Spaß. Der zweite war wirklich der beste so. Der erste war so ein geiler Einstieg und der zweite war wirklich das Top-Tier.
Der zweite war super. Der hatte richtig Drive.
Und beim dritten fiel es dann halt so wieder ab, langsam. Und also das ist für mich so detailliert, diese ganzen Codex-Seiten und alles, was du da lesen kannst über die verschiedenen Völker und so weiter. Also mir muss da nicht noch jemand eine TV-Show basteln. Es ist mir klar, dass vielleicht Leute da draußen das sehen werden und denken, wie, das ist ein Videospiel? Geil, das muss ich ja mir mal reinziehen. So, das ist mir alles bewusst. So, aber das ist für mich, wie gesagt, es hat auch keinen Newswert mehr für mich, weil die wie Pilze aus dem Boden sprießen, die ganzen Shows.
Das heißt, du willst sie dann auch nicht gucken?
Also, wenn ich für die Arbeit, würde ich es auf jeden Fall gucken.
Hast du privat nicht? Echt nicht?
Nee. Ich habe Fallout auch nicht gesehen. Das interessiert. Es ist,
du hast Fallout nicht gesehen?
Nee.
Okay.
Ich bin überdrüssig dessen, ganz ehrlich.
Okay. Also ich kann es echt komplett nicht
machen. Ich habe auch die Last of Us-Serie abgebrochen nach der vierten Folge.
Das habe ich tatsächlich ich will nicht auch, mehr. Weil ich sie dafür nicht gut genug fand.
Die ist mir einfach, das ist ja einfach 1:1 nacherzählt. Das finde ich, braucht es wirklich nicht, weil dafür ist das Spiel selber erzählerisch genug. Fallout erzählt aber eine andere Geschichte in diesem Universum. Ja. Und das erwarte ich jetzt auch davon. God of War zum Beispiel bekommt ja auch eine Amazon-Serie. Ach. Und da frage ich mich, das braucht es wirklich auch nicht. Weil bei Mass Effect ist das Universum groß genug, da musst du ja nicht die Shepard-Geschichte erzählen. Das werden die, glaube ich, auch nicht.
Ja. Ja, das, ja, klar.
Aber bei God of War musst du ja Kratos und Boy erzählen. Das funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht irgendwie die Geschichte von
kannst du erst die Originalteile nehmen, kannst du doch, Mensch. Das Bumsfest, Alter. Wie cool
ja,
aber
du, kannst, du kannst ja nicht die God of War ohne den God of War, das meine ich damit. Du kannst ja nicht eine Nebenfigur.
God of War Origins, wie war er früher? Wie wurde er zu Kratos? Aber ja, das ist halt immer so eine Lustfrage, tatsächlich. Bei God of War habe ich jetzt keinen Bock drauf, sehe ich auch irgendwie nicht, warum das so überflüssig jetzt noch gemacht werden muss. Ist auch gerade nicht so aktuell, weil sie ja gerade erst mit Ragnarök irgendwie gefühlt was abgeschlossen haben, auch wenn das jetzt vielleicht eine Trilogie wird, whatever. Bei Mass Effect, das war jetzt ewig nicht da, da müssen sie auch wieder viel aufbauen. Die meisten Leute sind halt noch auch nicht, die da ja Interesse drin haben, irgendwie so alt wie wir, haben vielleicht die alten Spiele auch gar nicht gespielt. Da sehe ich es schon wieder irgendwie eher. Und vor allen Dingen, wenn es gut gemacht ist, da muss ich Manu einfach recht geben, es gibt halt genügend positive Ausreißer, dass ich es schon auch interessant und geil finde. Also The Witcher, die erste Staffel zum Beispiel, finde ich geil, dass
auch
es das gibt als Serie. ist dann halt leider nicht mehr so cool geworden, aber das ist das
aber auch da schon ganz cool. Kurz, da hätte ich tatsächlich lieber eine Siri-Serie gehabt oder so, oder eine Jennifer-Serie, weißt du? Also um was anderes zu erzählen, als nochmal die Geralt-Story. Natürlich hat er da eine andere, sind andere Teile der
alles
Bücher.
Alles anders, klar. Genau.
Aber das braucht es eigentlich nicht mit der gleichen Figur, finde ich so.
Ja. Ja, und da hat halt jeder so seine Präferenzen, ne? Ich verstehe das schon. Für Reviews habe ich mir auch einiges angeguckt und ich habe auch die erste Staffel Arcane gesehen und fand die sehr, sehr gut gemacht, auch einfach. Es ist nicht so, dass ich alle Videospielverfilmungen scheiße finde oder so. Der Mario-Film war mega geil zum Beispiel. Fand ich total super. Und
meinst hoffentlich den aus den 80ern.
Ja, genau.
Sind beide super.
Ja.
Und ich guck auch ganz gerne irgendwelche schlechten Street Fighter oder Mortal Kombat Sachen. Ist mir egal so, aber ich bin dem überdrüssig. Es ist genug.
Also, das kann ich schon nachempfinden und ich finde, es gibt auch eine gewisse Form der Sättigung, wo es dann ins Negative umschlagen kann. Siehe Star Wars. Star Wars ist
Alter,
so halt
Marvel, überall, alles.
Dass ich halt wirklich richtig, dass ich sagen muss für mich, es gibt für mich diese ersten drei Filme und eigentlich finde ich alles andere schon negativ behaftet und eher nicht so geil. Also, selbst wenn es gut gemacht ist, wie jetzt bei Star Wars Outlaws war ja wieder, da haben wir auch gesagt, es hat halt so viel von den alten Filmen wieder in Erinnerung gerufen und das fanden wir gut dran. Aber generell, wenn ich jetzt schon wieder lese, es kommt jetzt noch eine neue Trilogie und es sind fünf Filme und es gibt drei Zeichentrickserien, es gibt das Trading Card Game. Ich kann es nicht mehr sehen. Wie kann man das Geilste, Star Wars war für mich ewig das Beste, was es an Franchises jemals gab. Wirklich lebensbeeinflussend positiv. Und wie konnte es dazu kommen, dass ich jetzt so einen Kotzkampf kriege? Das ist so schade drum.
Das ist so blöd. Finde ich, habe ich genau den gleichen Impuls. Müssen. Ich habe keine einzige, manchmal musste ich, glaube ich, ab und zu musste ich für Filmgorillas mal in eine Serie von Star Wars reingucken. Ich habe sonst keine einzige von den Serien gesehen, nicht eine. Weil ich mir denke so, ey, ich brauche das alles nicht. Ich habe 9 Star Wars Filme, 9. Warum soll ich mir da noch eine, und dann, ja, Marvel ist das gleiche Spiel so ein bisschen, da geht's auch in so Richtung, das mögen alles echt geil produzierte Sachen sein und so. Die haben auch natürlich logischerweise zu Recht ihre Fanbases, aber ich bin jemand, ich sage, das ist mir zu viel. So, da wird alles auserzählt und ausgeschlachtet, das will ich eigentlich gar nicht wissen. So, für mich reicht dieser kleine Kosmos. Stell dir mal vor, du machst jetzt noch 5 oder 6 Teile Herr der Ringe hinten dran.
Machen sie doch,
das ist ja das Schlimme.
Nee, also ich tick da wirklich ganz anders wie ihr beide, glaube ich, weil ich halt auch ein großer Serienfan bin. Also mir gefallen Serien fast immer besser als Filme, weil ich mich halt an Figuren gewöhne, weil ich das mag, wenn ich mehr Details über Figuren erfahre. Ich finde zum Beispiel das Beste, was Marvel passieren konnte, waren so Serien wie Loki, WandaVision und so. Ja? Mhm. Man hat bekannte Figuren, die so eine Tiefe dadurch gekriegen, wie Loki es in den Filmen nie hätte schaffen können.
Ich liebe Loki auch sehr. Aber das sind so einzelne Figuren in einem Katalog von 20. Und ja, das ist halt ein Typ.
Nur kriegen, wenn du genügend an eine Wand wirfst, dass du das dann gucken musst, was kleben bleibt.
Deswegen, so eine Serie wie Loki funktioniert halt nur in so einem MCU-Kontext, weil sowas, was da erzählt wurde, würde gar nicht funktionieren, ohne das ganze große Hintergrundwissen.
Mhm. Und die Serie ist definitiv selbst besser als die schon guten Loki-Auftritte in den Filmen. Also Loki
im Film
ist ja eher Stereotyp, okay, Side-Character.
Total.
Und in der Serie funktioniert er halt auf einer ganz anderen Ebene und das hat es nur gegeben, weil man das probiert hat. Genauso, also es geht ja auch in beide Richtungen, ne? Also ich gucke ja jetzt gerade immer noch Downton Abbey und wir sind jetzt in der letzten Staffel und es ist großartig, eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Und jetzt wünsche ich mir und frage mich, wieso gab es eigentlich nie ein Adventure, so Sherlock Holmes-Style für Downton Abbey? Wieso hat das niemand gemacht? Da gibt es doch garantiert genügend Erwachsene, die da 20 Euro ausgeben würden und da musst du nicht mal viel machen. Also das ist doch eine Steilvorlage. Und da würde ich mir wünschen, weil da gibt es zu wenig. Es gibt nur diese eine Serie. Zu Mass Effect gibt es, soweit ich weiß, schon Comics. Es gibt schon Bücher aus den Early 2000s, als es auf Xbox so eine starke IP war. Da gibt es schon jede Menge. Und eine angekündigte TV-Show. Was mich abtönt, ist, dass Amazon dabei. Aber whatever. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Da bin ich jetzt auch eher offen. Es gibt aber halt auch Franchises, wo ich finde, da muss es jetzt nicht sein wie God of War. Die sind eigentlich schon overused.
Gut.
Gut.
Gut. Bis nächste
Woche. Von was es nicht genug geben kann, ist mehr in Sat Moin. Yay. Das waren 3500 Folgen. Die 4000 knacken wir auch noch.
Wann machen wir eigentlich einen Kinofilm oder mal ein Videospiel?
Wir machen einen Kinofilm.
Insert Moin the Game. Insert Moin the Movie.
14 Seasons and the Movie. Hashtag. Oh Gott.
Oh, nee.
Bitte schreibt uns in die Kommentare, wer uns
produzieren soll.
Oh Gott, ich wollte gerade fragen, schreibt, welche Schauspieler uns
bitte nicht.
Und ich weiß ja schon, wer bei mir rauskommt, deswegen bitte nicht. Ich nehme die Frage zurück.
Da bei dir doch dieser Sänger von Brose.
Ja, ja.
Oh mein Gott. Du siehst überhaupt nicht so aus.
Ich werde natürlich von Scarlett Johansson gespielt.
Ja, bitte.
What?
Ja, die spielt doch alles.
Ja, die spielt wirklich alles.
Ja, die kann auch.
Oder hier, warte, du wirst von Kate Blanchett. Die hat doch auch schon Bob Dylan gespielt.
Hä, wieso also müssen das denn jetzt Frauen sein, die Manu spielen? Ich verstehe überhaupt nicht.
Ich finde das total lustig. Ich werde dann halt von Brad Pitt gespielt.
Dann möchte ich von Angelina Jolie gespielt.
Ja, ein Problem.
Braucht noch jemanden für Micha. Wie heißt dein Lieblingsschauspieler, dessen Namen ich immer vergesse, Anne?
James McAvoy.
Nein, der wird gespielt von Timothy Chalamet.
Natürlich.
Stimmt, das würde eigentlich von der Optik mit den Locken und
das
so.
Das kriegt man irgendwie hin, ja.
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 Okay.
Geil.
Wir freuen uns drauf.
Wir freuen uns.
Auf die nächsten 3500.
Juhu.